Liebe Freunde, liebe Gäste, guten Morgen, liebe Kinder. Heute habe ich ein paar Fragen zum Einleitung und dazu würde ich eure Hilfe brauchen. Was habe ich hier? Nur laut aus. Was habe ich? Ein Ring. Genauer? Ein Hochzeitsring, einen Ehering, jawohl. Wann habe ich diesen Ring bekommen? Bei der Hochzeit. Also als ich mich verheiratet habe, als ich einen Ehebund mit meiner Frau geschlossen habe. Was hat der Ring für einen Sinn? Was soll der Ring aussagen? Bitte laut. Ein Zeichen. Mhm, okay. Und was soll das Zeichen aussagen? Eine Erinnerung, dass man weiß, dass man verheiratet ist. Also der Ring sagt aus, ich bin verheiratet. Ich stehe in einem Bund mit meiner Frau. Hab nur ich einen Ring bekommen? Nein, wer auch? Meine Frau hat auch einen Ring bekommen. Okay, dann ist eine schwierige Frage. Was hat meine Frau noch bekommen, außer nur den Ring, bei der Hochzeit? Ein Versprechen? Ja, ist okay, aber was nur meine Frau bekommen hat? Ja, jawohl, warte. Okay, aber einen neuen Namen, genau, dort will ich rein. Also meine Frau hat bei der Hochzeit, bei der Heirat einen neuen Namen bekommen. Eine Namensänderung hat stattgefunden. Das ist heutzutage nicht mehr unbedingt üblich, beziehungsweise war früher so üblich. Heutzutage sind alle möglichen Varianten möglich, sagen wir mal so. Jetzt haben vielleicht die Erwachsenen schon erraten, so langsam, auf was für ein Thema meine Predigt heute abgeht. Es geht um einen Bund und dieser Bund ist zwischen Gott und Abraham. Die Namensänderung, sein Name wird verändert auf, er soll Abraham heißen. Und das Zeichen ist die Beschneidung. Lasst uns lesen in 1. Mose 17 ab Vers 1. 1. Mose 17 ab Vers 1. Als nun Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen mit mir, zwischen mir und dir, und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht, und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Ich will einen Bund mit dir schließen. Hat Gott nicht schon einen Bund mit Abraham geschlossen? Und jetzt wieder einen Bund? Es ist an dieser Stelle schlecht übersetzt. Besser würde es heißen, einen Bund mit dir leben, vertiefen, weitermachen oder bestätigen. Gott will den Gnadenbund, den er mit Abraham in Kapitel 15 geschlossen hat, ja, weiterleben. Gott hat sich zu diesem Bund verpflichtet. Als er durch diese geopferten Tiere ging, die Abraham hatte keine Verpflichtung eingegangen. Gott hat ihn schlafen lassen. Abraham glaubte an das Versprechen, an die Verheißung Und Gott rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. Lass mal weiter. Beziehungsweise, siehe, ich bin der, mit welcher im Bund mit dir steht. Gott steht im Bund mit Abraham. Den geschlossenen Bund will er mit ihm leben. Und er scheint jetzt dem 99 Jahren alten Abraham wieder nach Jahren. Ich bin Gott, der Allmächtige. Wie können wir dieses Wort, ich bin Gott, der Allmächtige, richtig fassen? Ja, sich in unserer Menschlichkeit, ja, begreifen, dieses ganze Ausmaß. Ich will versuchen, ein paar Stellen zu lesen, um uns in dieses hineinzunehmen, ja, unsere Augen den Allmächtigen vor Augen zu stellen. Lesen wir dazu ein paar Fragen, die in Jesaja 40 steht. Jesaja 40, Abvers 12. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne? Und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer bestimmt dem Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehrt ihn den Weg des Rechts und lehrt ihn Erkenntnis und weist ihm den Weg des Verstandes? Ab 21 weiter. Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist euch von Anfang an verkündigt? Habt ihr's nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Er thront über den Erdkreis, und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, ist dem, in dem man wohnt. Er gibt den Fürsten preis, dass sie nichts sind, die Richter auf der Erde macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum wurzelt ihr Stamm in der Erde, da bläst er sie an, dass sie verdorren, und ein Sturmwind führt sie weg wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Denn dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies alles geschaffen? Der Oden des Allmächtigen erhält mich am Leben, sagt Jehu in Hiob. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der da war und der da ist und der kommt. So wird Gott angebetet in der Offenbarung. Der Allmächtige. Wandle vor mir, lebe vor mir, lebe mit mir. Wie Henoch oder Noah. Beide hatten das Zeugnis, sie wandelten mit Gott. Neutestamentlich ausgedrückt, wandelt im Geist. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. So sagt der Schlachter in Ü, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen. Wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in diesem Geist führen. Wandle vor mir und sei untadelig. Sei vollkommen, ganz, sei echt, sei unvermischt. Hier geht es nicht um Sündlosigkeit. Wie meinen Ring. In meinem Ring steht innen drin Titanium. Es gibt sicher wertvollere Metalle als Titanium. Doch das spielt keine Rolle. Sei echt, sei ganz Titanum, sei unvermischt. Kein Schein, keine Scheinheiligkeit, kein Doppelleben. Lebe mit mir und sei echt. Gottes Aufforderung, Gottes Wunsch. Titel unserer Predigt heute. Da fiel Abram auf sein Angesicht. Nach Jahren erschien Gott Abram wieder, in denen er nicht immer vor Gott gewandelt ist, nicht immer untadelig war, sondern sich mit Sarah beraten hatte und dadurch es zu über Hagar zu Ismael kam. Doch Gott will mit ihm den Gnadenbund leben. Vor so viel Allmacht Gottes, vor so viel Gnade Gottes, kann Abram nur noch vor Gott niederfallen, ihn anbeten. Und in dieser Demutshaltung spricht Gott weiter mit ihm. Vers 4, 1. Mose 17, Vers 4. Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen, auch Könige sollen von dir herkommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht. Und als einen ewigen Bund deinen Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Ein Leben mit Gott verändert. Der Gnadenbund von Gott gibt Abram eine neue Identität, eine neue Bestimmung. Sein alter Name passt nicht mehr zu ihm. Er ist nicht mehr Abram, ein erhabener Vater, sondern Abraham, ein Vater der Menge, ein Vater vieler Völker. Vers 9. Und Gott sprach weiter zu Abraham: So bewahre nun meinen Bund, du und dein Same nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Und das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes Männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es 8 Tage alt ist. Sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt unbeschnitten werden. Unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund, und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk weil er meinen Bund gebrochen hat. Lebe mit mir und sei echt. Gott fordert Abraham auf, in seinem Bund zu leben und ihn zu halten und seine Nachkommen. Er fordert dazu ein Zeichen des Bundes von Abraham und seinen Nachkommen. Was beinhaltet der Bund mit diesem Zeichen? Gott will Abraham über alle Maßen mehren. Gott will einen Vater, Gott will Abraham zu einem Vater vieler Völker machen. Gott will sein Gott sein und seine Nachkommen ewiglich. Gott will Abraham und seine Nachkommen das ganze Land Kanaan geben zum ewigen Besitz. Abraham und seine Nachkommen sollen den Bund bewahren. Dazu soll alles Männliche an der Vorhaut beschnitten werden. Wer sich nicht beschneiden lässt, soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Was sagt nun dieses Zeichen des Bundes aus? Man ist Nachkomme Abrahams. Man ist in einen Bund mit Gott getreten. Man steht in einem Bund mit Gott. Man gehört zum Volk Gottes. Man unterscheidet sich zwischen den anderen Völkern. Man ist rein und heilig. Man ist abgesondert zu Gott. An diesen Bund wird man immer wieder erinnert durch das Zeichen. Tagtäglich beim Waschen, beim Wasserlassen, aber auch beim Sexualakt. Immer wieder erinnert dieses Zeichen, dass man in diesem Bund steht. Vers 15 lesen wir weiter. Und Gott sprach weiter zu Abraham: Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und will dir auch in ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Da sprach Gott: Nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären und den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Wegen Ismael aber habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird 12 Fürsten zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Und als er mit ihm ausgeredet hatte, erhob sich Gott hinweg von Abraham. Ein Leben mit Gott verändert auch andere. Der Gnadenbund verändert nicht nur Abrahams Bestimmung, sondern auch Sarahs Bestimmung. Auch ihr Name passt nicht mehr. Sarais Bestimmung, auch ihr Name passt nicht mehr. Sarai wird als die fürstliche in den Bibeln, in unseren Bibeln, in der Fußnote bezeichnet oder übersetzt. Und Sarah als die Fürstin. Bei der Sarai trifft es nicht ganz, weil das I hinter der Sarah sagt eigentlich nur aus mein. Also das heißt, meine Sarah heißt Sarai. Und Sarah ganz einfach Fürstin. Und aus der Fürstin, aus meiner Fürstin wird Fürstin. Sie ist nicht mehr nur Abrahams Fürstin, die Sarai, sondern sie ist Fürstin vieler Völker, die Sarah. Gott steht zu seinem Bund. Er wille mit Abraham und Sarah leben. Vor so viel Gnade kann Abraham wieder nur vor ihm niederfallen. Doch stell dir vor, deinen Opa und deinen Uropa, deine Uroma oder stell dir vor mit einem Kind, mit einem eigenen Kind. Ihr habt ja Uropas und Uromas. Stellt sie euch leiblich, einfach bildlich vor. Ist das nicht irgendwie, ja, eine 100-jährige oder mit einem Schwanger, Hochschwanger, mit einem Bauch, mit einem Schwangere, mit einem schwangeren Gang. Stellt es euch vor, ist es nicht irgendwie komisch, lächerlich, zum Lachen? Und Gott sagt, Abraham sagt hier, Gott, lass doch diesen lächerlichen Gedanken. Ach, dass doch Ismael vor dir bestehen soll. Nein, Gott macht keinen Witz. Er macht keinen Witz. Sarah soll den Sohn gebären. Aber er hat Humor. Der Sohn soll Isaak heißen. Gelächter. Oder Gott lächelt. Er wird lächeln, lachen. Isaak, der Nachkomme der Verheißung, mit ihm will Gott einen ewigen Bund machen. Ismael, der natürliche Nachkomme, geht nicht leer aus, er bekommt einen irdischen, zeitlichen Segen. Lesen wir in Vers 23 weiter. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus geborenen Knechte und alle, die um sein Geld erkauft waren, alles, was männlich war unter seinen Hausgenossen, und er beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut am selben Tag, wie Gott es ihm gesagt hatte. Und Abraham war 99 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Ismael aber, sein Sohn, war 13 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Am selben Tag ließen sich Abraham und sein Sohn Ismael beschneiden. Und alles, was männliche und alles, was männlich war in seinem Haus, daheim geboren und vom Fremdling um Geld erkauft, wurde mit ihm beschnitten. Was macht nun Abraham? Manche nennen dieses Tun von Abraham Glaubensgehorsam. Ich würde es lieber Hingabe als aus Dankbarkeit bezeichnen. Bei so viel Gnade Gottes kann Abraham nur vor Gott ja, diese Anweisungen befolgen, in den Anweisungen Gottes leben. Ein Leben als Beschenkter, in Hingabe aus Dankbarkeit, in der Beziehung mit Gott lebend. Leben mit Gott und das echt. Jetzt haben wir den ersten Mose Kapitel 17 so betrachtet. Haben das äußerliche Zeichen der Beschneidung angeschaut. Meint ihr, dass Gott nur dieses äußerliche Zeichen möchte? Unser Gott ist doch Geist und Leben. Sollte dieses äußerliche Zeichen nicht mehr auf etwas Inneres, auf etwas Geistliches hinweisen? Mehr als wir jetzt aus unserem Text herausgelesen haben? Das Geschlechtsorgan symbolisiert das Persönliche, das Innere, das Herzen. Gott fordert sein Volk im Alten Testament immer wieder auf, ihr Herz zu beschneiden, zu reinigen, von der Sünde abzuschneiden, um nicht ins Gericht zu kommen. Beschneidung des Herzens. Der entscheidende Eingriff muss innen am Herzen passieren. Die menschliche Verdorbenheit, die fleischlichen Triebe müssen abgeschnitten werden, dass der wahre Glaube und die völlige Hingabe ja zur Entfaltung kommen kann. Lebt mit mir und sei echt. Beispielhaft ein paar Stellen. Beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstarrig. 5. Mose 10. Jeremia, beschneidet euch für den Herrn und beseitigt die Vorhaut eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer, das niemand löschen kann, wegen der Bosheit eurer Taten. Paulus fasst es im Römer 2 zusammen. Römer 2, Vers 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Abraham hatte dieses beschnittene Herz in seinen Etappen des Lebens. Abraham ließ sich von Gott herausrufen aus seiner götzendienerischen Umgebung auf einen Weg mit Gott, den er selber nicht kannte, oder das Ziel selber nicht kannte. Ein herausgerufener Gottes. Er baute einen Altar. Dadurch zeigte er, dass er etwas bedürft, dass er nicht vor Gott genügt, dass er etwas bedürft. Er war ein Bedürftiger Gottes. Er vertraute Gott, er glaubte ihm, er vertraute nicht mehr auf seine Möglichkeiten, sondern verließ sich auf Gottes Zusage. Ein Gottvertrauter, Vertrauender. Dafür erhielt er dieses Zeichen der Beschneidung als Ziel seiner Gerechtigkeit, des Glaubens. Wie Paulus in Römer 4 schreibt, Römer 4, Vers 11 und 12. Er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde, und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Mose hat den Juden die Beschneidung gegeben. Sie war eigentlich nicht von ihm, sondern von den Vätern, sprich von Abraham, Isaak und Jakob. Sollen wir Christen uns auch äußerlich beschneiden? Genau diese Frage stellte sich den Juden bzw. den Christen am Anfang. Und diese Frage wurde in Apostelgeschichte 15 auf dem Apostelkonzil in Jerusalem besprochen. Apostelgeschichte 15, Vers 5. Einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Nach einigen Zeugnissen von Paulus, Barnabas und Petrus aber urteilte Jakobus, Vers 19, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Last auflegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Also, wir Christen aus den Heiden brauchen keine äußerliche Beschneidung. Brauchen wir Christen eine innere Beschneidung am Herzen? Kolosser 2, 11 sagt: In ihm, in Christus, seid ihr, die Christen aus den Heiden, auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid auch ihr mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Wir sind auch innerlich beschnitten durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde. Haben wir Christen auch ein Zeichen, auch ein Siegel? Was ist unser Siegel? Epheser 1 sagt dazu ab Vers 13: In ihm, in Christus, seid auch ihr, indem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Unser Siegel ist der Heilige Geist, unser Ausweis. Der Heilige Geist sagt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist selbst gibt uns Zeugnis, zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wie sind wir Kinder Gottes geworden? Als wir gläubig wurden durch den Glauben. Ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt den Christus angezogen. Galater 3, 26, 27. Beim Glauben, wobei zum Glauben kommen, wurden wir geistlich in die Person Jesus Christus hineingetauft oder hineinversenkt. Wir haben eine geistliche Taufe erlebt, die wir in 2. Kolosser 2 gelesen haben, wie wir auch in Römer 6 ja, lesen können, beschrieben ist. Eine geistliche Taufe. Lesen wir Römer 6, Abvers 3. Römer 6, Abvers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod hineingetauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dies, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Unser alter Mensch mit seiner Ich-Herrschaft ist mit Christus gekreuzigt. Unsere Ich-Gesinnung, unser altes inneres Adam-Natur, mit Christus gestorben. Bei unserer Bekehrung, als wir uns zu Gott hin bekehrt haben, mit O Gott, sei mir Sünder gnädig, als wir unsere Bankrotterklärung vor Gott abgegeben haben. Aber nicht nur gestorben, sondern auch mit Christus begraben. Aber auch auferstanden, wiedergeboren. Der neue Mensch lebt jetzt unter Gottes Herrschaft, ja, in einer Gottes Natur und fragt, Herr, was willst du, dass ich tue? Jetzt haben wir nur ein Problem. In unserem inneren Mensch ist wiedergeboren. Der Zustand vom Paradies wieder hergestellt. Doch unser sterblicher Leib ist nicht bekehrt, unser Fleisch. Er ist noch der Leib der Sünde. Durch diesen neuen Menschen können wir unser sterblichen, sündigen Leib außer Wirksamkeit setzen, ihm keinen Raum geben, ablegen, in den Tod legen. Dies müssen wir Tag für Tag neu entscheiden. Aber für Paulus ist es keine Entscheidung. Diese Entscheidung steht für Paulus außer Frage. Wie könnten wir noch uns für die Sünde entscheiden? Wie könnten wir noch der Sünde Raum geben? Das drückt er dann aus in Römer 6 ab den Versen 10. Römer 6, Abvers 10. Denn was er Christus gestorben ist, ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebend in Christus Jesus, unseren Herrn. So soll nun die Sünde nicht mehr herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern euch Gott selbst hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeug der Gerechtigkeit. Darum ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. 2. Korinther 5, 17. Wir haben diese geistliche Taufe, Neuschöpfung erlebt. Unser Siegel ist der Heilige Geist. Für was ist jetzt nun diese sichtbare Taufe, diese Wassertaufe? Mit diesem äußerlichen Zeichen der Wassertaufe oder auch Glaubenstaufe bezeugen wir, was wir innerlich erlebt haben. Und dies öffentlich mit einem vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Mit Christus gestorben, begraben und auferstanden. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus in mir, und was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Galater 2, 20. Kann Jesus mit seinem Geist dich aus deinen alten, aus deinen Denkschemen herauslösen, dir etwas Neues sage, dich herausführen? Kann er etwas Neues wirken? Wie bei Petrus, der wohl sagen musste, in Apostelgeschichte 10, 47, kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben wie wir? Welche Gefahren hat so ein äußeres Zeichen? Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16, 7. Gott will keine frommen Äußerlichkeiten ohne innerliches geistliches Leben. Eine Kirchen- oder Gemeindezugehörigkeit mit einer nur äußerlichen Taufe, ohne Bekehrung und Wiedergeburt, macht uns nicht zu Kindern Gottes. Tragisch ist es, wenn ein Engel über eine Gemeinde schreiben muss: Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Offenbarung 3,1. Wer den Geist das Christus nicht hat, der ist nicht sein. Denn alle, die durch den Geist geleitet werden, die sind Gottes Söhne, Söhne Gottes. Römer 9, 14. Römer 8, Verse 9 und 14. Dieser Geist hat das Wesen nicht der Furchtsamkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Es gibt auch Gefahren in unserer Entwicklung. Wir können mit dem Geist anfangen, aber Paulus muss zu den Galater schreiben: Seid ihr so unverständig, die ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr es nun im Fleisch vollenden? Galater 3, 3. Galater 3, 29. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Samen und nach der Verheißung Erben. Lebt in mir und seid echt. Zum Schluss muss ich euch noch etwas erzählen zu meinem Ring. Ich habe den Ring selten an. Wenn ich den Ring eine Weile anhabe, dann zieht es mir da so ein bisschen rheumatisch in meiner Hand. Woher es kommt? An Festtagen, manchmal ziehe ich den Ring an, weil es meine Frau gerne hat. Doch, weil sie ja einfach dieses möchte, dass ich das Zeichen des Bundes trage. Doch, ich finde es wichtiger, dass ich, wenn ich vorm Computer sitze, dass ich im Bund mit meiner Frau stehe. Und noch mehr und sei echt. Ja, möchte Gott mir und euch erbarmen, Tag für Tag mit ihm zu leben und echt zu sein. Ja, ich möchte jetzt zum Abschluss mit uns noch beten.